Kennst du das auch? Du bist als Kita-Leitung in deiner Kita und es gibt hierarchische Strukturen, die dich richtig nerven. Vielleicht habt ihr so eine Gruppenleiterstruktur in eurer Kita, wo nur die Gruppenleitung meinetwegen die Entwicklungs- oder Elterngespräche führt. Sowas gibt es ja auch noch. Ja, ganz, ganz oft eigentlich stelle ich fest. Ja, was ich dir damit sagen will, wie stehst du zu diesem Thema hierarchische Strukturen versus kollegialer Führung? Ja, wie viel Hierarchie brauchst du persönlich für einen gelingenden Prozess auch im Team, im Betriebsablauf? Und wie viel kollegiale Führung brauchst du oder würdest du dir wünschen? Das soll heute unser Thema sein und ich würde mal sagen, hör rein, wenn dich das Thema kollegiale Führung interessiert, dann bist du heute hier richtig.
Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück hier in meinem Podcast. Und heute haben wir das spannende Thema kollegiale Führung. New Work könnte man es auch benennen, aber ich dachte mir, wir fangen mal mit deutschen Begriffen an. Und dazu habe ich heute für euch einen wirklich spannenden Gast mitgebracht. Und zwar Kati Ngumbia. Ich habe es jetzt wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber ich habe es mich mal getraut. Du darfst es gleich auch gerne nochmal sagen. Herzlich willkommen, liebe Kati. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, Tanja. Ich freue mich, dass ich da sein darf und erzählen darf zum Thema, weil das ein Thema ist, was mich wirklich sehr bewegt. Ich sage meinen Namen nochmal, Kadin Gimba. Das ist ein bisschen schwieriger.
Ich werde ihn lernen.
Sicher. Genau.
Genau, du hast jetzt gerade gesagt, das ist das Thema, was dich wirklich umtreibt. Vielleicht, bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen wollen, kannst du noch mal sagen, wer bist du ganz kurz? Wo arbeitest du? Welches Bundesland? Also wir sind ja hier auch über Deutschland hinaus immer miteinander verbunden. Aber erzähl doch mal kurz, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
Ja, also ich leite eine Kita, eine mittelgroße Kita mit 115 Plätzen im schönen Berlin, und zwar in der Berliner Mitte sogar, in einem sogenannten Brennpunkt-Kiez. Also das heißt, wir haben sehr, sehr viele Familien, die von Transferleistungen leben, die Migrationshintergrund haben, wo es vielfältige Problemlagen gibt. Ich bin seit 2004 im Kita-Business sozusagen, in der frühkindlichen
Wow.
Bildung. Also gemessen an meinem Alter noch gar nicht so lange, aber ich habe davor als freiberufliche Dozentin lange in der Erwachsenenbildung gearbeitet und bin dann in die Kita als Quereinsteigerin gekommen, habe einen kleinen Kinderladen geleitet und habe später in diesem kleinen Berliner, war ein freier Träger in Berlin, die pädagogische Leitung für alle Kitas und die Fachberatung übernommen und habe aber vor 3,5 Jahren gedacht, nee, ich brauche jetzt nochmal was Neues, was Größeres und war ja eher an kleinen Kitas unterwegs und dachte mal, versuchen, wie es in einer großen Kita ist. Und habe dieses Haus hier kennengelernt und lieben gelernt. Ich habe mich sofort verliebt und bin also vor 3,5 Jahren, 2018, Anfang 2018 hier angelandet.
Wow. Ja,
Ja.
jetzt verstehe ich auch, wenn du vorher Dozentin warst, wie du auf dieses Thema kommst, weil wir haben vorhin ja im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen und wir haben so besprochen, dass wir gesagt haben, New Work, das ist eigentlich in der Kita-Landschaft würde ich mal sagen, noch nicht angekommen. Auch wenn ich mir jetzt bei einigen die Finger verbrenne, die da schon lange mit unterwegs sind. Aber eher doch, ich würde mal sagen, das ist noch nicht das erste Thema, was in der Kita-Welt umhergeht. Und deswegen verstehe ich jetzt natürlich auch und freue mich, dass ich in dir eine Verbündete mit diesem Thema New Work oder kollegiale Führung, Leadership, ihr dürft es nennen, wie ihr es möchtet, dass ich da mit dir eine Weggefährtin gefunden habe. Und eine zweite kleine Sache noch kurz. Du sagst, eine mittelgroße Kita, also ich bin ja hier in NRW, bei uns wäre eine Kita mit 115 Plätzen, das ist ja auch typisch für eure Region, sage ich mal, wäre das schon eine sehr große Kita. Mhm. Eine mittlere Kita ist bei uns in NRW dreigruppig. Ja, okay. Und genau.
Okay. Ja, vielleicht dazu, die größte Kita in unserem Träger hat 250 Plätze, wow. Also andere Nummer. Wow. Daher ist es für mich mittelgroß. Als ich hier ankam, dachte ich auch, Riesenkita. Als ich noch als Erzieherin im Kinderladen gearbeitet hatte, hatten wir 15 Plätze. Also 100 genau, weniger. Genau. Ja, genau. Also daher hat sich relativiert auch meine Perspektive auf die Größe einer Kita.
Genau. Ja, also ich habe das ja mal einmal kennengelernt. Ich habe die Kindergarten-Einschätzskala bei dem Professor Tietze. Also da bin ich geschult worden, auch in Berlin. Und da waren wir natürlich auch in Kitas in und rund um Berlin unterwegs. Und das war für mich einfach unvorstellbar. Ich komme hier vom Land. Da waren wir auch in einer Kita mit 160 Plätzen. Das war für mich wie eine Grundschule. Ja. Das kennen wir hier. Also es gibt jetzt hier auch große Kitas, aber das war einfach für mich, waren ganz andere Dimensionen, sage ich mal.
Ne? Auf jeden Fall, ja.
Ja, vielleicht dann erzähl doch noch mal ganz kurz, was hat dich denn in eine Kita verschlagen? Also die meisten würden ja sagen, wieso gehst du in eine Kita? Wenn du Geld verdienen willst, dann gehst du nicht in die Kita. Ne? Also natürlich verdient man in der Kita auch Geld, aber man kann natürlich woanders eventuell auch mehr verdienen, besonders wenn man eben auch gut qualifiziert ist. Was war denn dein Ding? Warum bist du in die Kita gegangen?
Also vielleicht muss ich da noch mal vor 2004 anfangen, weil ich habe ja in der Erwachsenenbildung Englisch, Business Englisch und so weiter unterrichtet. Und wie das dann so ist, es war damals, wenn ihr euch erinnert, alle da draußen, da kam Hartz IV und mit Hartz IV hat das Arbeitsamt ganz viele Kurse gar nicht mehr bezahlt. Und ich bin quasi arbeitslos geworden. Und dann habe ich damals überlegt, ich hatte zwei kleine Kinder, so, da kann man sich ja dann auch vorstellen, irgendwie, wenn die im Kita-Alter sind, ne? Und dann war so ein bisschen, was machst du jetzt? Und ich dachte jetzt, ich muss irgendwas machen, egal was, aber ich möchte nicht von Sozialhilfe abhängig sein, und habe einfach ein paar Bewerbungen losgeschickt. Und dann meldete sich eben dieser kleine Träger. Und Samstag hatte ich die Bewerbung abgeschickt, Montag haben die angerufen und Freitag hatte ich einen Job sozusagen. Wow. Also meine Bewerbung kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Die wollten eine bilinguale Kita aufmachen, also einen Kinderladen. Mhm. Und so bin ich erstmal so überhaupt in die Kita gekommen und habe ja dann nochmal auch dann als Fachberatung gearbeitet und habe aber dann gedacht, jetzt, ich merke, es braucht nochmal was anderes, so ein ganz kleiner Träger. 35 pädagogische Mitarbeitende hatten wir. Also ich habe gemerkt, da ist dann irgendwann auch mal eine Grenze. Und dann dachte ich, gut, also Orientierung in einen größeren Träger. Aber bevor ich da arbeiten kann und Leute beraten kann, muss ich erst mal wissen, wie ist das Business in einer großen Kita. Das kannte ich ja gar nicht. Und deswegen war der Weg hierher ganz gut. Und dann kam noch dazu, eine Stelle als Fachberatung zu finden, war 2017 gar nicht so einfach. Aber als Kita-Leitung lagen die Stellen quasi auf der Straße.
Ja, ja.
Das war auch ein einfaches Andocken natürlich. Und ich muss sagen, dass ich froh bin, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich in diesen 3,5 Jahren so viel gelernt habe. Also ich bin hier schon angekommen mit einem großen Wissen und vielen Kompetenzen. Aber ich habe hier so viel gelernt und bin auch dankbar, auf diese Kita und auf dieses Team gestoßen zu sein, weil letztlich, und da sind wir halt bei unserem Thema, kollegiale Führung macht nicht eine Leitung, sondern da braucht es halt alle.
Ja,
oder zumindest viele.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das finde ich super spannend, dass du dann jetzt auch nochmal in die Kita gehst, obwohl du hast ja wirklich viele Erfahrungen. Du hast jetzt so ein bisschen auch zusammengefasst. Ich habe es ja auch gesagt, wir sind über Facebook und über Social Media verbunden und habe immer schon gesagt, richtig gehaltvolle Beiträge. Da merkt man, da steckt so viel Fachkompetenz drin. Aber kommen wir jetzt mal zu unserem Thema von heute. Fachkompetenz, liebe Leute, Fachkompetenz alleine hilft euch null, ja. Und da will ich vielleicht noch mal einen Nebensatz sagen. Also ich habe ja viele Leute in meiner Kita-Community-Akademie, die Kita-Leitung werden wollen oder auch, die schon 30 Jahre Kita-Leitung sind. Also ich habe da alle. Und wir machen Gruppencoaching, wir bearbeiten Führungskräfte, Themen, also Leadership, Führung, Organisation und ich würde mal sagen, die Leute, viele Leute, die erst zu mir kommen, denken, sie sind rechtlich noch nicht fit. Sie müssen noch genau lernen, wie dieses fachlich, das fachlich und jenes fachlich geht. Und das ist ihre Vorstellung, mit der sie denken, ich glaube, ich bin noch nicht fachlich gut genug. Ich kann das noch nicht machen. Da kann ich euch alle den Zahn ziehen. Das kann man alles lernen. Was viel wichtiger ist, mit Menschen zu arbeiten, Kommunikation, kommunikative Fähigkeiten ausbauen und so eben auch unser heutiges Thema, kollegiale Führung. Ihr könnt alle mal überlegen, wen wünscht ihr euch, wen wünscht ihr euch als Kita-Leitung? Ja, welche Kita-Leitung habt ihr kennengelernt oder Führungskräfte, sage ich einfach mal, welche habt ihr kennengelernt? Und vielleicht habt ihr auch noch eine im Kopf, wo ihr sagt, ja, das war richtig gut bei der. Und dann kannst du mal für dich überlegen, was war denn das Gute? Weil die viel Fachwissen hatte oder wo hat sie dich abgeholt? Ja, und ich sage immer zu den Leuten, sei du die Kita-Leitung, die Führungskraft, die du immer gerne haben wolltest. Ja. Und jetzt bitte ich dich gerne mal, Kathi, erzähl du doch mal das Thema kollegiale Führung. Wie seid ihr da überhaupt hingekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, sowas in eine Kita zu bringen?
Ja, also ganz spannend, weil ich glaube ich, vorher schon selber so ein Führungsverständnis hatte, ohne genau zu wissen, was es für eins ist. Mhm. Also mir war das als Kind, war mir immer schon Gerechtigkeit ganz wichtig und jeder, also so dieses Prinzip, jeder hat einen Grund für sein Handeln und so weiter. Und das hat sich eben auch in meinem Erwachsenenleben weitergetragen. Und tatsächlich darauf gestoßen bin ich nochmal ganz aktiv, weil meine Nichte Sozialmanagement studiert hat. Und im Sozialmanagement das Buch von Frederic Laloux, Organizing, jetzt weiß ich den Titel nicht genau, Reinventing Organizations, so heißt es.
Okay. Mhm.
Genau. Und da stellt er ganz schön dar, was gibt es so für verschiedene Führungsstile und Führungskulturen und wie haben die sich über die Jahre, Jahrhunderte ja quasi auch entwickelt im wirtschaftlichen Raum. Und die Krönung ist eben dann das kollegial geführte Unternehmen. Das macht er an einem niederländischen Beispiel, erklärt er das aus der Pflege. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, also was in der Pflege geht, geht doch auch in der Kita. So. Und dann war so ein bisschen die Idee geboren, mal zu gucken, wie weit kann man da gehen. Dazu kam, dass ich hier in der Kita angefangen habe und Kolleginnen hatte, die doch in gewissem Maße frustriert waren von ihren vorherigen Leitungskräften. Aber gleichzeitig auch offen waren für was Neues. Und wir haben zu Anfang ganz viel thematisiert, wer sind wir, was gibt es bei uns für Konflikte, wie gehen wir damit um, wie gehen wir überhaupt miteinander um, wie kommunizieren wir miteinander. Also für mich war das Wichtigste erstmal die Arbeit im Team. Wenn sich die Fachkräfte wohlfühlen und gut miteinander arbeiten, dann kann das auch für die Kinder gut werden. Mhm. Ja, also nicht so sehr, da stimme ich dir total zu, sofort in das Fachliche zu gehen und zu sagen, und jetzt die Pädagogik und in unserem Träger werden Öffnungsprozesse begrüßt in den Kitas. Mhm. Aber bevor man das macht, ist meine Meinung, muss man erstmal im Team, also auf der Erwachsenenebene, gut sein miteinander. Und
ja,
und dann war es spannend.
Ja, genau. Kannst du denn vielleicht nochmal wirklich so ein, zwei vielleicht Erfahrungen oder Problematiken beschreiben? Du hast vorhin gesagt, die Kolleginnen waren total frustriert von ihren vorherigen Führungskräften, die sie erlebt haben, also dem Führungsstil, der an den Tag gelegt wurde. Kannst du da so ein, zwei Beispiele bringen? Was hat sie denn total genervt?
Also eine große Geschichte, die auch jetzt manchmal noch eine Rolle spielt, war wenig einbezogen, wenig beteiligt zu werden. Also es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ein riesiges Hochbeet im Garten und das war gar nicht gepflegt. Und ich habe dann gefragt und dann hieß es ja. Also wir hatten da mit den Kindern Beete angelegt und Blumen. Und eines Tages kamen wir und dann hatte die Leitung das umgegraben und daraus einen Kartoffelacker gemacht. So. Und im Eingang der Kita hing das Schild Naturkita. Und als ich damals zum Hospitieren kam, bin ich in den Garten reingekommen und dachte, okay, Naturkita stelle ich mir jetzt anders vor. Und beim Nachfragen kam dann raus, ja, das hatte die Leitung sich mal überlegt und hatte aber gar nicht die Kolleginnen und Kollegen da so einbezogen, dass die auch dahinter standen. Oder eben im Rahmen dieser Öffnungsprozesse gab es mal eine Fortbildung, da wurden Räume umgeräumt, das konnte man damals sogar noch ein bisschen sehen, so Funktionsräume. Aber im Grunde genommen war das Team gar nicht mitgenommen. Also
das war ja ein richtiger Hype, ja. Also Funktionsraumkonzept. Bei mir ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass ich Leitung war. Ich bin ja jetzt 10 Jahre in der Beratung, aber in meiner Kita, also zu der Zeit war ich noch Leitung, das war so in den 2000ern, da kam dieses Funktionsraumkonzept auf und wir sind da natürlich alle voll drauf angesprungen. Ja, alle. Die ganze Pädagogik ist nach Angebotspädagogik und Funktionsraumkonzept umgestellt worden. Und das war dann auch so, buff, boing, auf einmal war es da. Und dann musste man das machen. Dann hat man gemerkt, wo die Probleme sind. Ja, und ich glaube, wir hatten vielleicht auch alle noch keine, ich sage das deutsche Wort, keine Vorbilder, keine Role Models, wollte ich jetzt gerade sagen, die uns gezeigt hätten, wie man sowas denn partizipativ machen kann. Oder wir haben ja auch oft, gerade in unserem Arbeitsbereich, so ein Klischee oder ja so ein Vorurteil, dass die Pädagogen immer reden, bis der Arzt kommt und immer noch nichts entschieden haben. Ja. Also da würde mich wirklich mal interessieren, wie gehst du mit diesem Thema um? Weil ich stelle mir jetzt vor, partizipative Führung bedeutet, Mitarbeiter einbeziehen, Beteiligungsprozesse bereit machen. Ja, und dann gibt es irgendwie so und so viel Meinungen zu Thema X und Y. Und wie kriegst du das dann dahin, dass man eben nicht diskutiert, bis der Arzt kommt, ja, sondern dass man am Ende ein Ergebnis hat, mit dem man dann auch weiter vorgehen kann. Ja. Wie machst du das?
Also das ist wirklich ein spannendes Thema. Dazu braucht es erstmal überhaupt eine Besprechungskultur. Ne? Die gab es hier, gab es natürlich eine Besprechungskultur, aber das war einmal im Monat, sehen wir uns, das fand ich zu wenig. Dann haben wir viel mehr Besprechungen eingeführt. Dann kam auch die Rückmeldung, oh, jetzt quatschen wir nur noch, ne? Genau, was du gerade sagst. Weil es geht ja nicht nur darum, viele Treffen zu haben, sondern die Qualität der Treffen. Und natürlich haben wir auch uns ja über die 3,5 Jahre dahin bewegt. Ne? Also es ging ganz viel ums Thema Verantwortung. Also kollegiale Führung heißt auch, da muss es auch mehrere Menschen geben, die Verantwortung übernehmen. Und die Bereitschaft war erstmal nicht so groß. Wir sind im öffentlichen Dienst, da ist vielleicht auch noch mal, also war meine Erfahrung vom freien Träger zum öffentlichen Dienst, dass dieses Thema Verantwortungsgefühl auf einer anderen Ebene angesiedelt ist. Also das musste sich erstmal entwickeln. Also eine Kollegin hat mal gesagt, ja, der Garten, das ganze Laub liegt im Garten. Und dann habe ich gesagt, ja, und? Na, das bist du doch verantwortlich, du bist doch die Leitung. Und ich habe gesagt, nee, ich kann mich nicht erinnern, als Gärtnerin eingestellt worden zu sein. So, also die Verantwortung liegt bei uns allen. Jeder kann den Besen in die Hand nehmen. Ich mache das auch, aber das kann auch jeder andere. Ne? Also wir können natürlich warten, bis der Arzt kommt, dass dann mal der Gärtner irgendwann vorbeikommt. So,
ne? Also, ja, genau. Also, das finde ich wirklich spannend. Ich habe jetzt zwei Dinge rausgehört. Also dieses Thema Verantwortung übernehmen, das treibt einfach ganz viele um. Das ist echt ein großer Bestandteil auch von Coachings, ja. Wie kann man dafür sorgen, wenn die Leute jetzt eine neue Führungskraft bekommen und sie sind gewohnt, dass gesagt wird, was getan wird, ja. Die machen Dienstag Vorschrift und haben, ja, es hört sich echt platt an, aber ja, ich will nicht sagen, die haben das Denken abgestellt, sondern sie haben eigentlich gar nicht mehr die Idee, dass sie selber da was gestalten können, ja, oder sie sind so viel gemaßregelt worden, dass sie einfach sagen, in so eine Haltung gehen von jetzt mache ich hier gar nichts mehr. Also alles, was hier angeordnet wird, mache ich und ansonsten lasse ich meinen Griffel fallen, ja, mache ich einfach gar nichts mehr. Also dieses Thema, wie kriegt man die Leute so in die Verantwortung, gerade beim kommunalen Träger, ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht, das fand ich sehr spannend, Verantwortung in die Mitarbeiterschaft bringen und das Thema die Qualität der Besprechungsstruktur, Kultur. Ne? Also wie sieht eine, ich nenne die jetzt einfach Teamsitzung, vielleicht, ihr nennt die vielleicht Dienstbesprechung, da gibt es ja viele Begriffe. Wie sieht die Struktur aus? Gibt es einzelne Phasen? Und gibt es dann auch so eine Phase, wo eine Entscheidung getroffen wird? Ist das dann immer eine Mehrheitsentscheidung oder eine Veto-Entscheidung? Erzähl doch mal, wie ist denn eure, wie bist du zu der Struktur gekommen, zu dieser Qualität und wie kommt ihr zur Entscheidung? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz spannend.
Ja, also erstmal genau das, es hieß Dienstbesprechung und ich finde, Sprache macht ganz viel und ich habe immer wieder von Teamsitzung gesprochen, Hausteamsitzung, Abteilungssitzung, weil für mich ist das was anderes, Dienstbesprechung, da geht man hin, da hört man sich an, was einer zu sagen hat. So. Ja, und Teamsitzung heißt, wir sind als Team hier zusammen. Da finde ich, da fängt es schon an. Und hört auf damit, dass man ein Protokoll geschrieben hat, sodass Leute, die nicht anwesend sind, was eigentlich immer vorkommt, tatsächlich hinterher das Protokoll lesen können und wissen, was wurde besprochen. Die Strukturen sind, glaube ich, jetzt keine besonderen. Sammeln von Themen, das Strukturieren. Es gibt eine Moderation, es gibt jemanden, der protokolliert. Es gibt immer mal wieder jemanden. Auch da ist nichts, also es ist auch nicht, man kann jetzt sagen, hier kommt mal alle in unsere Kita und hier seht ihr jetzt, wie es super, super, super läuft, weil wir machen natürlich auch immer wieder Erfahrungen und es gibt positive und negative Momente, ganz klar. Also Zeitnehmer kann manchmal wichtig sein. Und bei Entscheidungen, wir haben uns, wir sind da überhaupt noch nicht an einem Ende. Das ist jetzt gerade auch wieder ein Thema bei uns. Aber mein Motto, was ich auch gelernt habe, auch gerade noch mal in den letzten Jahren, ist, nicht mit den Widerständen zu arbeiten und nicht gegen die Widerstände. Also wenn es Widerstände gibt, dann sind die da. Und das ist ja in so einer Teamsitzung, sagen vielleicht Leute, ja, ich bin dafür, aus unterschiedlichsten Gründen, aber sie sind in Wirklichkeit nicht dafür. Und besser ist es zu sagen, okay, da gibt es einen Widerstand auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist der denn? Und wenn du bei 8 bist, was können wir tun, damit du auf 6 kommst? Ja? Und dann kann man in den Konsens kommen. Also auch das ist was ich über viele Jahre gelernt habe, nicht den Kompromiss zu wählen, beim Kompromiss verliert doch am Ende immer einer, sondern zu versuchen, auf einen Konsens zu kommen. Ich sage es hier im Team immer, wir müssen den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und wenn der ganz winzig ist, ist der aber wertvoller als so eine Mehrheitsentscheidung, die dann doch nicht von allen getragen wird.
Ja, das finde ich wirklich spannend. Also, weil über dieses Thema Veto und Mehrheitsentscheidung habe ich auch schon viel diskutiert und du kennst es wahrscheinlich auch. Manchmal ist man dann gar nicht handlungsfähig, wenn man mit diesen Prinzipien arbeitet. Manchmal möchte man einfach schnell zu einer Lösung kommen oder man hat keine Zeit zu warten, bis der Letzte eingestiegen ist. Dann ist es manchmal auch einfach so der Fall, dass das so gemacht werden muss. Aber was ich jetzt auch nochmal ganz spannend an deiner Ausführung finde, ist, dass du gesagt hast, also sehr bedürfnisorientiert vorzugehen. Du hast ja so einen systemischen Ansatz reingebracht mit der Skalenfrage, dass man wirklich beim Bedürfnis, bei den Motiven der einzelnen Personen ansetzt und guckt, ja, was brauchst du denn jetzt, damit wir einen Schritt weiterkommen, ja, dass dein Stresslevel von 8 auf 7 geht. Was wäre der eine kleine Schritt, damit du da hinkommst? Und dafür erstmal eine Kultur zu schaffen, eine Sensibilität, dass die Leute wissen, das ist hier gewünscht, so eine Kultur, dass ich das auch benenne und dass wir mit den Widerständen arbeiten, anstatt sie unter den Tisch zu kehren, ne, was wir ja auch eigentlich, also viele von uns haben das auch so gelernt, je nachdem aus welcher Generation wir kommen, sind wir auch so erzogen worden und es holt uns halt auch immer wieder ein, ja. Das finde ich wirklich spannend. Also ich habe jetzt so ein bisschen mitgenommen, ja, wirklich nochmal das Wort Teamsitzung. Sehr sympathisch, Kathi, weil ich sage auch immer Teamsitzung. Teamsitzung, Kleinteam und Gesamtteam, solche Begriffe habe ich immer benutzt. Also die Teamsitzung nochmal strukturieren und gemeinsam sammeln die Punkte. Dann habt ihr unterschiedliche Rollen, habt ihr auch eine wechselnde Moderation. Ich nehme es an.
Nee, das haben wir in der Tat nicht. Haben wir immer mal wieder versucht. Jetzt ist natürlich ja auch durch diese Corona, die Pandemie, ist nochmal eine besondere Situation entstanden. Was aber spannend ist, weil das hat diesem Thema kollegiale Führung einen unglaublichen Schub bei uns gegeben. Also für uns war es auch eine große Chance tatsächlich. Aber dadurch hat sich nochmal einiges verändert. Wir haben zum Beispiel im Augenblick keine Hausteamsitzung, sondern was ganz anderes. Und ja, wenn du magst, erzähle ich ein bisschen von unserem letzten Jahr, weil da gab es nochmal wirklich einen großen Schub zu unserem Thema.
Ja, dann erzähl doch mal, steigen wir doch da einmal gerne ein.
Genau, also bevor ich das aber mache, will ich noch sagen, ich finde zwei Themen auch noch sehr, sehr wichtig. Das ist Transparenz und Fehlerkultur. Oder ich versuche da gerade auch meine Sprache nochmal zu verändern und versuche davon zu sprechen, von einer Erfahrungskultur, ne? Also wir machen halt positive und negative Erfahrungen, aber wenn wir die negativen als auch willkommen heißen können, als Chance für Entwicklung sehen können, dann helfen die uns ja auch. Also und da braucht es eine Offenheit auch, also um überhaupt auch zu schaffen, eine Offenheit zu haben, also auch meine Kolleginnen einzuladen, Kritik zu äußern mir gegenüber, muss ich auch natürlich signalisieren, dass es das gibt und dass da auch nichts Schlimmes passiert, weil das ist ja auch, was wir alle, ich auch, als Erfahrung gemacht haben mit Führungskräften. Wenn du irgendwas nicht richtig machst, kriegst du eins auf den Deckel. Wenn du deinen Vorgesetzten kritisierst, kriegst du auch eins auf den Deckel.
So. Ja, genau. Also das ist wirklich spannend, dieses Wortspiel. Fehlerkultur zu ersetzen durch Erfahrungskultur. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt das mal alle mit, schreibt es euch auf. Erfahrungskultur werde ich auch in meinen Wortschatz mit aufnehmen, weil das weniger wertend ist. Ja, für uns.
Das ist gar nicht meine Erfindung, hat mir eine Kollegin mal mit auf den Weg gegeben, bin ich sehr dankbar dafür.
Ja, vielen Dank.
Früher habe ich immer von Fehlerfröhlichkeit geredet. Ich merke nur, dass Fehler ist so negativ behaftet und da ist genau, also da fehlte mir immer der gute Begriff und jetzt habe ich ihn mal bekommen. Muss ich aber noch ein bisschen mehr verinnerlichen sozusagen, genau.
Ja, genau. Und du hast jetzt noch gesagt, das andere war Transparenz, ja? Willst du da auch noch was zu sagen? Wie schafft ihr das? Also ich meine, wie viele Mitarbeiter sind bei euch?
Bei dir? Wir sind im Augenblick 23 und ist leider eine Kraft verloren gegangen. Also eigentlich zwei, weil wir sind Sprachkita, unsere Sprachpädagogin ist leider auch, was heißt leider? Sie ist erfreulicherweise schwanger geworden.
Ja, das ist auch schön.
Also wir waren quasi 25, sind jetzt 23 und werden aber ja wahrscheinlich mal wieder ein paar mehr sein. Wir haben drei Abteilungen im Haus, ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Struktur. Eine Abteilung, die mit Kindern unter 3 Jahren arbeitet, also bis 3 Jahre arbeitet, und zwei Elementarabteilungen nennen wir sie, von 3 bis zur Schule. Und die sind unterschiedlich groß, also was die Zahl der Kinder, aber auch der Fachkräfte betrifft. Und wir sind auch ein sehr diverses Team, sowohl in kultureller Hinsicht im Sinne von nationaler Kultur, als auch quereinsteigende, berufsbegleitende Leute, die berufsbegleitend die Ausbildung machen, viele, sehr, sehr viele staatlich anerkannte Erzieherinnen, nur ein Mann leider. Sonst wow. Nur Frauen.
Da ist auch Luft nach oben.
Da ist sehr viel Luft nach oben. Genau. Also so ungefähr sieht unser Team aus. 115 Kinder, sagte ich ja schon. 35 Kinder bis 3. Das ist vielleicht nochmal wichtig, so ein bisschen zu wissen. Und zwei der Abteilungen, die unsere gelbe Abteilung ist die Abteilung mit den unter 3-jährigen Kindern. Und die grüne Abteilung, eine Elementarabteilung, arbeiten offen. Und die blaue Abteilung arbeitet in Gruppen mit so teilweise übergreifenden Angeboten für die. Also, ne, dass Kinder können in freien Spielräume wechseln und so weiter, haben aber ihre Gruppenzusammenhänge noch so. Und das, finde ich, ist auch schon mal ein Ausdruck dafür, weil, warum ist das so? Als ich hier ankam, gab es Gruppen und es gab noch eine reine Vorschulgruppe. Und ich wurde von meinen Kolleginnen gefragt, wie findest du Öffnung? Da habe ich gesagt, ich bin ein Fan von Öffnung, ich kenne nichts anderes. Bei 15 Kindern in einem Kinderladen, also da kann man keine Gruppen machen. Und wir hatten Kinder von 1 bis 6. Also ich bin da wirklich, also ich stehe dahinter, aber ich bin absolut gegen eine Öffnung um jeden Preis. Ich finde, die Grundlage muss sein, dass das Team gut zusammenarbeitet, dass die Kommunikation stimmt und dass das Team das möchte. Und so ist es entstanden. Zuerst hat bei uns die Krippe tatsächlich gesagt, wir wollen öffnen, in meinem allerersten Jahr gleich. Da war ich total baff, weil ich hatte eigentlich gedacht, das wird die letzte Abteilung sein, die das sagt. Und dann kam letzten Sommer die grüne Abteilung dazu und in der blauen Abteilung, da ist es so, dass die Kolleginnen sagen, nee, wir wollen schon in Gruppen bleiben. Und ich finde, das ist eben ein Teil, das auch zulassen zu können als Führungskraft. Auch sagen zu können, okay, es darf Diversität geben im Haus. Es müssen nicht alle alles gleich machen. Und jeder braucht so seine eigene Zeit, um auf den Weg zu kommen. Ja, also wenn ich jetzt sage, nee, ihr öffnet auch, das würde nicht gelingen, weil die Leute stünden ja nicht dahinter. Und was wir gemacht haben, also es kam ja wie für uns alle Anfang Mitte März der erste Lockdown. Ich glaube, der war ja dann auch deutschlandweit, ne? Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Aber ja.
17. März.
Ja.
Und bei uns war es so, viele unserer Eltern arbeiten nicht. Wir saßen hier mit zwei Kindern, wir Leitungskräfte mussten arbeiten, wir durften nicht zu Hause bleiben. Zwei Kinder, zwei Erzieherinnen, zwei Leitungskräfte. Und die Kita war still und es war toll, ehrlich gesagt. Ja. Wir haben erst mal alles abgearbeitet, was wir alles nie geschafft haben. Und ich hatte davor schon, ach so, ist vielleicht auch noch wichtig, wie seit Anfang 2019 werden wir durch ein Coaching begleitet. Also wir haben ein Teamcoach, eine Frau, die uns da begleitet. Und Ende 2019 haben wir festgestellt, wir müssen, glaube ich, in kleineren Gruppen arbeiten. Das war so eine Erkenntnis aus dem ein Jahr Coaching. Dazu kam es ja erstmal nicht, weil Corona Lockdown und überhaupt war ja keiner da. Und ich hatte mir dann aber auch schon gewünscht, schon Ende 2019, dass wir so eine Art Steuergruppe irgendwie installieren. Das fand aber überhaupt gar keinen Anklang. Also da hat noch nicht mal jemand drüber geredet. So, ich habe es ein paar Mal eingebracht, dann hat keiner drüber geredet. Und dann kam die erste Öffnung, im Mai war das, glaube ich. Und dann habe ich zu meiner Leitungskollegin gesagt, wir sind ein Leitungsteam. Mensch, lass uns jetzt einfach mal diese Idee der Steuerrunde nochmal aufnehmen, weil wir müssen diese Öffnung vorbereiten. Und wir können ja nicht alle ins Haus holen, also lass uns das mal machen. Und wir haben die dann etabliert und die ersten Wochen war es eben tatsächlich, wir haben uns einmal die Woche getroffen, aus jeder Abteilung war eine Kollegin dabei. Wir haben eben alles, was organisatorisch rund um Corona, Öffnung und nicht mehr Öffnung und in Gruppen und doch nicht und Vormittag und Nachmittag und ich denke, alle wissen, wovon ich rede.
Ja.
Haben das in dieser Gruppe besprochen. Die haben das dann in ihre Abteilung gebracht, haben sich ein Feedback geholt und sind zurückgekommen. Und manches haben wir, es gab ja auch viele Vorgaben, manchmal hatte man ja gar nicht viel Spielraum, haben wir dann auch in der Gruppe beschlossen. Das war eine kleinere Runde, es war etwas einfacher. Und dann haben wir gemerkt, das ist jetzt gut, wir dürfen uns nicht vermischen, das ist sehr, wird sehr streng bei uns gehandhabt. Aber hier ist eine Möglichkeit, dass wir die Themen aus den Abteilungen zusammenfassen und in der Runde besprechen. Und im Sommer haben wir dann nochmal unseren Coach, unsere Coachin ins Haus geholt mit der Steuerrunde, um nochmal zu gucken, jetzt haben wir so ein Vierteljahr Steuerrunde, was wollen wir, wer sind wir denn eigentlich, was wollen wir, wie wollen wir arbeiten, welche Themen bearbeiten wir in der Steuerrunde und welche nicht. Und jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo wir genau darauf nochmal hingucken werden. Jetzt ist ein Jahr Steuerrunde rum.
Und wow.
Eben jetzt nochmal da hinzugucken, wo soll es eigentlich weiter hingehen? Hat sich was verändert am Auftrag? Und ganz konkret ist jetzt unsere, wo wir gerade dran sind, auf unsere Entscheidungsstrukturen nochmal zu gucken. Ja, also welche Themen werden denn in der Steuerrunde entschieden? Welche werden in den Abteilungen entschieden? Und welche muss möglicherweise das Leitungsteam entscheiden? Denn wir sind ja, wir können dieses Ideal der kollegialen Führung haben, aber wir sind eingebettet in eine relativ steile Hierarchie des öffentlichen Dienstes. Die ist ja da. Und das kann man nicht ganz ausschalten. Also wird es auch mal Entscheidungen geben müssen, die nur auf Leitungsteamebene getroffen werden müssen. Da sind wir gerade dran, nochmal zu gucken. Und das sind eben genau diese Themen, also Verantwortung, transparent sein, eine Erfahrungskultur haben und Entscheidungsstrukturen etablieren und definieren genau, was wird wo entschieden.
Das ist wirklich spannend. Also du hast ja jetzt so ein bisschen beschrieben, wie euer letztes Jahr gelaufen ist, wie ihr zu dieser Steuerrunde gekommen seid. Also ich arbeite in Organisationsentwicklungsprozessen immer mit Steuergruppen, mit Steuer- und Projektgruppen. Und da kommen auch manchmal unterschiedliche, je nach Thema, unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Themen zusammen. Und du hast gesagt, da war erst auch keine Bereitschaft, eine Steuerrunde, Steuergruppe einzurichten. Was meinst du, war der Punkt, dass die Leute gesagt haben, ja, dann machen wir das jetzt? Also was war der überzeugende Moment?
Weißt du das? Das war erstmal ja rein eine Entscheidung, eine autoritäre Entscheidung von oben.
Okay.
Wir haben aus jeder Abteilung eine Kollegin eingeladen. Wir haben das auch bestimmt. Wir haben nicht gesagt, wer von euch kommt, sondern wir haben überlegt, also wir hatten ja einen ganz klaren Auftrag, wir müssen öffnen. Und dann haben wir überlegt, mit wem können wir uns das gut vorstellen, und die haben wir eingeladen. Und dann hat sich das daraus entwickelt. Wir haben weitergearbeitet, weil es gab immer viel zu besprechen. Es war auch erstmal nur auf organisatorischer Ebene. Und dann kam der Moment, wir gehen ins Coaching und gucken nochmal, kann die Runde auch mehr? Und die Ursprungsidee war, dass alle 2 Monate quasi einer in der Steuerrunde ausgetauscht wird, sodass quasi jeder im Team mal in die Steuerrunde kommt. Und wir haben dann aber gemerkt, nach 3 Monaten waren wir gerade mal so gut in Arbeit gekommen. Und unsere Coachin hat uns dann auch dahingehend beraten, Teamprozesse dauern halt, das wissen wir auch. Manchmal verliert man sowas ja aus dem Auge, der Euphorie, nicht?
Ja, ja.
Das war auch immer dieser Gedanke, wie kriegen wir alle Leute in Verantwortung, ja? Also so dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben dann also festgestellt, nee, es macht nicht wirklich Sinn, weil bis man in Arbeit ist, kommt schon wieder der Nächste, fängt man wieder von vorne an. Und daher haben wir uns entschieden, die Runde bleibt bestehen und es gibt nur personellen Wechsel, wenn jemand das Haus verlässt. Was tatsächlich dann auch schon jetzt vorgekommen ist, eine Kollegin hat uns ja verlassen, war leider ein Teil der Steuerrunde. Was heißt leider? Es ist eine Kollegin gekommen und das finde ich auch spannend, die eigentlich bekannt ist als Einzelkämpferin. So, ne? Also die ist, die macht super tolle Arbeit, aber ist kein Teamplayer. So. Und die Abteilung hat aber bestimmt, oder ich vermute mal, sie war die Einzige in der Abteilung, die gesagt hat, ich mach's.
Ah, ja.
Ja, auch das gibt's ja. Und alle in der Steuerrunde hatten, denke ich, ein bisschen, wir haben nicht drüber geredet, aber wir hatten doch irgendwie alle Bauchschmerzen.
Aber jetzt hat funktioniert.
Und ehrlich gesagt, auch diese Kollegin, siehe da, auch da ist Teampotenzial da, weil sie tritt ganz anders auf. Also es ist was passiert mit ihr, aber auch mit uns. Und das ist Also sowas wahrnehmen zu können und wertschätzen
Toll.
Zu können.
Das ist ja, das auch. Ist ja auch eine Möglichkeit für Leute, für euch alle im Team. Wenn du jetzt einen Hut auf hast, eine bestimmte Rolle, eine Charaktereigenschaft, die alle kennen, und du sagst ja eigentlich, bin ich jetzt damit fertig. Ich möchte mich neu ausprobieren, neu definieren oder ich weiß noch gar nicht, wie genau, aber eben anders. Dann ist das ja eine super Chance. Genau wie Leute, die in neue Funktionen kommen, die man innerhalb der Einrichtung vielleicht auch mal hin und wieder wechselt und verteilt, dass man sich einfach in einer neuen Rolle ausprobieren darf und dann ja auch wachsen darf und das, was zugelassen wird. Das ist ja wirklich ja, ein toller Prozess. Und ich glaube auch, wenn diese Steuerrunde jetzt arbeitsfähig ist und einen guten Workflow hat, dann ist es wahrscheinlich jetzt erstmal besser, wenn das so bleibt und man punktuell zu einzelnen Themen kann man ja auch mal Leute reinholen, aber nicht generell, sonst ist der Workflow, glaube ich, immer unterbrochen. Dann dauert das immer wieder, bis man so eine Grundenergie hat, wo man dann genau weiß, jetzt geht's genau da entlang. Man muss ja jeden wieder onboarden, auch in diese Gruppendynamik, dass man in dieser Funktion ankommen kann. Und ich glaube, das dauert einfach auch ein bisschen. Ja.
Auf jeden Fall. Ich finde einen Aspekt noch wichtig, weil wir haben über Verantwortung geredet. Mhm. Und natürlich wünschen sich, glaube ich, die meisten Führungskräfte, dass alle im Team ganz verantwortlich sind für die Sache. Mhm. Und ich habe gelernt, gerade jetzt auch in diesen 3,5 Jahren, auch zu akzeptieren, dass das Maß der Verantwortlichkeit und das Wollen, sich verantwortlich zu fühlen, ein unterschiedliches ist. Und ein Minimum an Verantwortungsübernahme, die muss ich erwarten können im Arbeitskontext, aber ich kann da nicht von jedem das Gleiche erwarten. Und ich habe gelernt, dass es wertvoller ist und man auch ehrlich gesagt als Führungskraft ruhiger lebt, wenn man das akzeptiert.
Ja.
Und nicht dauernd kämpft, dass jeder gleich viel Verantwortung übernimmt. Das passiert nicht, wir sind unterschiedlich. Also dieses Wertschätzen der Unterschiedlichkeit ist so enorm wichtig. Also es sind ja alles Themen, die kennen wir alle in der Theorie und in der Praxis sind sie oft so schwer umzusetzen.
Ja, das kenne ich auch. Also das ist wirklich auch nochmal ein tolles Stichwort in Richtung situative Führung. Also, dass ich mir genau angucke, das machen wir doch bei den Kindern auch. Wenn ich weiß, ein Kind kann eben Einzelaufträge gut bewältigen, hol deine Jacke. Okay, dann mache ich das. Wenn ich aber weiß, dem kann ich sagen, hol deine Jacke und bring Schal und Mütze mit und geh vorher noch zur Toilette. Das sind ja schon 3 Aufträge. Ja, wenn ich aber weiß, das kann ich erwarten von diesem Kind, dann kann ich das machen, aber mit dem anderen nicht. Und so ist es ja, glaube ich, denke ich auch bei der Mitarbeiterführung. Ich muss überlegen, wo steht der oder die Einzelne. Ja. Und da muss ich sie begleiten und kann nicht alles von jedem erwarten, dass wir sind eben nicht alle gleich, dass ich eben genau gucke, wir sprechen ja auch oft davon, jeder soll in seiner Geniezone arbeiten.
Ja,
also was können schön. Die... Ja, genau. Also das finde ich sehr spannend, wirklich zu gucken. Es gibt Aufgaben, Prozesse, Strukturen und der Prozess muss nicht komplett übernommen werden. Wenn da ein Baustein drin ist, den ich nicht gut kann oder der mir Stress macht oder der mich Energie kostet. Und wenn man das dann irgendwann so hinkriegt, dass man sagen kann, okay, diesen einen Baustein, sagen wir mal irgendwie schlafen gehen mit den Kindern, Mittagessen, das ist ja immer so schön gewesen in meiner alten Kita. Die einen haben es super gerne gemacht und die anderen fanden es total doof. Und wenn man das so hinkriegt, dass man nicht einfach sagt, wir machen immer wochenweise Wechsel, sondern wir gucken wirklich, wer macht das denn gerne? Wer ist auch gerne im Frühdienst? Ja, das hat nichts damit zu tun, dass sie immer früh Feierabend haben wollen. Das heißt einfach nur, bedürfnisorientiert zu führen und situativ auch die Leute mitzunehmen.
Auf jeden Fall.
Sehr, also boah, ich glaube, wir könnten noch, wir haben jetzt schon eine richtig lange Folge gemacht, Kathi.
Ja.
Vielleicht können wir zum Schluss nochmal, hast du noch so einen Abschluss-Tipp für die Leute? Also wenn die sagen, ja, ich möchte auch am liebsten in meiner Kita dahin kommen, dass wir ein bisschen mehr kollegial dass ich kollegial führen kann, dass ich vielleicht auch die Mitarbeiter in die Verantwortung mit reinhole. Hast du da irgendwie so einen Tipp zum ersten Schritt oder sowas? Was sollten die Leute tun? Was denkst du?
Ich glaube, das allererste ist, an sich selbst zu arbeiten und mal in sich reinzuhören, will ich das wirklich mit allen Konsequenzen. Weil das ist eine Reise, auf die man sich einlässt und man muss viel abgeben. Also das Thema, auch viel besprochen in der Pädagogik, Macht spielt eine Rolle. Das ist wirklich in meinen Augen die absolute Grundlage dafür, bin ich wirklich bereit, Macht abzugeben? Ja. Kann ich das aushalten? Ja, wenn, was ist denn die einfache Frage, was passiert, wenn die Leute anders entscheiden, als ich das gerne hätte? Kann ich damit leben? Und das war für mich über viele Jahre ein langer Prozess, das zu lernen. Also es war nicht immer so.
Ja.
Und das hat gedauert.
Ja, ich glaube, das
ist Zeit geben. Weiter wichtiger Tipp.
Ja, genau. Sich selber und den Leuten Zeit geben und der Umgang mit Macht ist ja ein klassisches Thema im Führungskräftetraining auch. Ja. Wie stehe ich dazu? Wie viel Macht möchte ich selber nehmen? Wie viel kann ich abgeben? Wie funktioniert das bei mir eigentlich? Ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp, den du da mitgibst. Denkt drüber nach. Wollt ihr das wirklich? Wie wollt ihr mit dem Thema Macht umgehen? Könnt ihr geduldig mit euch sein? Und spürt da mal in euch rein. Ja, was ihr, habt ihr auch die Energie, die Power, die Ausdauer, diese Reise zu starten? Weil das ist eine lange Reise, würde ich mal sagen. Ja. Und nicht schnell umgesetzt. Genau. Ja, Kathi, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier einen Punkt.
Ja.
Das waren ja richtig viele Dinge, die du benannt hast. Du hast ja einfach nochmal über die Wichtigkeit von Transparenz, von Eigenverantwortung, von, was war es, Erfahrungskultur, wenn ich das so jetzt noch richtig im Kopf habe.
Ja.
Das Thema Macht haben wir besprochen. Strukturierte Teamsitzungen haben wir besprochen. Also es war richtig gehaltvoll, was wir hier heute von dir mitnehmen dürfen. Und jetzt würde ich vielleicht noch abschließend einmal fragen, wenn die Leute jetzt sagen, boah, das finde ich richtig spannend, was Kathi da erzählt, wo können die Leute dich finden? Dürfen sie sich mit dir verbinden über Social Media? Wie hättest du es gern?
Also
oder dürfen, natürlich auch über eure Kita, das kann auch sein.
Ja. Sie dürfen sich gerne mit mir verbinden, über Social Media auf jeden Fall. Facebook und Instagram findet man mich. Ich habe auch eine Webseite, da geht es eher um, weil das ist eigentlich mein großes Thema, Kinderschutz, um das Erarbeiten von Schutzkonzepten. Was wir im Übrigen als Prozess in der Kita machen, wir arbeiten ein Kinderschutzkonzept, aber die eine Sache geht mit der anderen einher. Und da gibt es auch so ein paar Tipps auf jeden Fall, wo man reingucken kann, die mit unserem Thema hier zu tun haben.
Wow.
Ja, genau.
Ja, da würde ich nämlich sagen, dann werden wir das in die Shownotes schreiben. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das interessiert mich wirklich, ich würde gerne mal mit Kathi schreiben, auf Social Media oder auch per Mail, dann verbindet euch gerne.
Genau.
Ja, Kathi, vielen Dank für das spannende Thema kollegial führen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und erzählen durfte. Und überhaupt für deine Arbeit muss ich auch nochmal sagen, ich profitiere da auch ganz viel davon. So seit einigen Jahren eigentlich schon habe ich immer mal wieder was gelesen.
Ja. Ja, gerne. Ja, vielen Freude. Dank, Kathi. Vielleicht machen wir dann nochmal eine weitere Folge zum nächsten Thema. Wir haben noch einige auf Lager. Ich wünsche dir einen guten Tag. Ne?
Danke, dir auch. Tschüss.